Ich habe mir jetzt hier mal die Überschrift gesetzt, gestern Abend spontan habe ich das noch geändert. Türkei, ein Land, Aufstieg mit Risiken und Nebenwirkungen. Denn tatsächlich, wenn man sich die Geschichte der Türkei anguckt, und wir reden ja nicht nur jetzt von den 10 Jahren AKP oder von den letzten Wochen oder von dem Triumph des Herrn Davutoğlu, den er gestern von sich gegeben hat, weil Herr Netanyahu sich jetzt doch entschuldigt hat wegen Mavi Marmara, sondern wir reden von einem Land, das sich eben innerhalb der letzten 9 Jahrzehnte ganz, ganz erstaunlich entwickelt hat. Und ich danke Frau Henschrott, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass sich eben mit Teheran, mit Kairo letztlich auch noch diesen Blickwinkel mit einbringe. Sozialisiert eben in Oberhessen, Deutschland, mittendrin sozusagen, dann eben dieser Studiengang und dann eben die Arbeit hauptsächlich unter Arabern. Und ich muss aber sagen, meine erste große Reportage war Türkei, nämlich die Beschäftigung mit dem Südost-Anatolien-Projekt, dem Güneydoğu-Anadolu-Projesi, wo ich in Ende der 80er Jahre oft hingefahren bin und damit verbunden natürlich auch die Kurdenproblematik. Also Aufstieg mit Risiken und Nebenwirkungen. Wir nehmen vieles, was wir so aus der Türkei hören, sehen wir so aus dem europäischen Blickwinkel und bewerten es dann sehr kritisch und sagen, die müssten aber eigentlich noch viel mehr, die müssten aber eigentlich noch viel weiter und das haben sie auch nicht gemacht. Ich versuche in solchen Momenten auch immer ganz gerne meine eigenen Erfahrungen eben aus dem orientalisch-arabischen und jetzt eben auch iranischen Raum mit einzubringen. Und da stelle ich fest, dass die Türkei wirklich einen wahnsinnigen Weg hingelegt hat seit den 20er Jahren, seit die Türkei sich eben gegen die Griechen, die Italiener und die Franzosen und die Russen und die Briten eine Unabhängigkeit erkämpfen musste. Aber ich werde jetzt keinen Exkurs in die Geschichte machen. Ich möchte das nur am Anfang schon sagen, dass wir hier nicht über ein Land reden, weil mein Vortrag war so ein bisschen überschrieben mit dem Titel Einblicke in ein gespaltenes Land. Ja, Spaltungen, mein Gott, die gibt es natürlich bei uns auch. Ich erlebe das ja in der türkischen Presse und Jürgen erlebt, Herr Seufert hat es erlebt, wie zum Beispiel auch Deutschland in der türkischen Presse dargestellt wird. Da wird natürlich nicht über die Uraufführung von irgendeinem modernen Theaterstück nehmen wir mal Backnang oder so, berichtet, sondern es geht um die Neonazi-Szene. Also es ist immer auch eine Frage der Perspektive und eine Frage der Wahrnehmung. Deswegen ja, die Türkei hat ihre Verwerfungen, die Türkei hat ihre Gräben, ihre Risse, ihre Spaltungen. Aber ich hoffe und ich denke, dass wir im Laufe dieses Tages auch viel einfach über das Besondere der Türkei sprechen, dass es ein Land mit einem unglaublichen Potenzial ist. Mit einem unglaublichen Potenzial. Wir müssen uns einfach nur mal, damit will ich auch anfangen, angucken, wo die Türkei liegt. Die Türkei hat 8 Länder mit Landgrenzen. Und da haben wir den gesamten Osten, der problematisch ist. Ja, wir haben den Irak, wir haben den Iran, wir haben im Süden Syrien, wir haben Aserbaidschan und Armenien, die sich in den Haaren liegen. Und selbst mit der Westgrenze, mit Griechenland, erst da gibt es ja auch erst seit wenigen Monaten, wenn Sie es wollen, wenn man großzügig ist, seit wenigen Jahren so eine Art von Entspannung. Neulich war ja Herr Samaras, der griechische Regierungschef in Istanbul, man hat sie sehr gut verstanden, man hat nicht nur über Chalki geredet und die Wiedereröffnung des dortigen griechischen Priesterseminars, sondern man hat sehr konkret geredet. Die griechische Tourismusministerin war jetzt mehrfach da. Man will also touristische Projekte entwickeln. Der Antiquitätenminister war da. Die Türken fordern ja vieles zurück und erhoffen sich natürlich Ägypten und Griechenland an ihrer Seite, um so Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien stärker unter Druck setzen zu können. Sie sehen, wir reden über eine unglaubliche Vielfalt. Aber ich will jetzt wirklich nicht vor mich hin mäandern. Ich möchte schon versuchen, Ihnen so einen kleinen Überblick zu geben. Also die Türkei, habe ich gesagt, ein Land mit unheimlich viel Potenzial. Alleine schon das Durchschnittsalter. In Deutschland sind wir bei, ich glaube, 48,7 oder knapp 49 inzwischen. Jedes Jahr wird der Durchschnitt höher. Und in der Türkei sind wir zwischen 28 und 29. Und Herr Erdogan macht sich schon Gedanken, dass die Frauen dort zu wenig Kinder kriegen. Es ist jedenfalls ein Land mit einer sehr, sehr jungen Bevölkerung. Und jetzt bringe ich wieder auch meine orientalische Sichtweise ein, wenn ich das vergleiche. Das Bildungsniveau in der Türkei mit dem Bildungsniveau in Ägypten, wo ich ja nun jahrelang gelebt habe, dann ist das in der Türkei vergleichsweise gut. Sie finden in der Türkei vergleichsweise viele richtig gut ausgebildete Leute. Aber kommen wir nochmal alleine schon zur geografischen Lage, weil man darf solche Dinge nicht außer Acht lassen. Wo befindet sich ein Land? Und da haben wir eben mit den gesamten östlichen Grenzen der Türkei lauter Problemländer. Sie haben es angerissen, Syrien. Wir werden sicherlich nicht auf alles, also zumindest ich jetzt nicht in diesen mir noch verbleibenden 58 Minuten, ist doch so viel, oder? Also wir werden nicht auf alles jetzt im Detail eingehen können, aber man muss irgendwie schon versuchen, den Gesamtblick zu sehen. Da ist die Türkei also mit ihren 7 Klimazonen. Sie haben keine homogene, das wird zwar immer gerne vermittelt, aber sie haben keine homogene Bevölkerung. Sie haben Ethnien, nicht nur die Türken und nicht nur die Kurden als große Minderheit. Sie haben viele, viele kleine Minderheiten. Sie haben insgesamt 28 Ethnien in der Türkei. Ich will nur zwei, drei nennen. Sie haben Lazen, Sie haben Albaner, Roma und Bosniaken, Sie haben Tscherkessen. Es ist einfach eine unglaubliche Vielfalt. Und das ist in den letzten 90 Jahren, ist ja auch in der Verfassung festgeschrieben, natürlich alles unter dem Begriff Türken zusammengefasst worden. Ich denke, was wir jetzt erleben mit den Kurden, es ist epochal. Die Kurden fordern ja schon seit Anfang der 80er Jahre, nächstes Jahr hätten wir 30-jährigen Krieg feiern können. Vielleicht kommt es bis dahin zum Friedensschluss. 84 brachen ja diese ganzen Feindseligkeiten offen aus. Mal wieder, es ist nicht so, dass das zum ersten Mal geschah. Die Kurden haben im Laufe dieser 90 Jahre Republik Türkei mehrere große Versuche unternommen, sich Gehör zu verschaffen, Autonomie zu erlangen, politisch, wirtschaftlich, kulturell selbstständiger gesehen und überhaupt auch zu werden. Also was wir jetzt erlebt haben durch Herrn Öcalan, das ist kein Alleingänger sozusagen, sondern es ist eine permanente Wiederholung der Geschichte gewesen, der vergangenen 90 Jahre. Und wir wollen jetzt nicht ins Osmanische Reich gucken mit den ganzen Schwierigkeiten und Verwerfungen und dem Milliyetsystem, aber nur als Hinweis, dass es also durchaus nicht so natürlich ist, wie es oftmals rüberkommt. Türkei, 75 Millionen Einwohner, davon 74 Millionen Türken. Ja, dann noch ein paar Christen, ein paar Griechen, ein paar Juden. Das ist nicht so. Die Türkei ist eben nicht so homogen, wie es von vielen gewünscht wird. Andererseits, in der Verfassung steht relativ deutlich drin, was die Sprache zu sein hat und was ein Türke zu sein hat. Und bis vor 15, 10, 15 Jahren war ja allein das Wort Kurde schon fast strafbar. Also, ich kann mich noch gut an die Zeiten in den 80er Jahren erinnern. Ich war kurz nach dem Putsch als Student in der Türkei, als die Leute in Konya noch mit so dicken Prügeln durch die Gegend liefen und Trillerpfeifen und um 10 Uhr Ausgangssperre war. Damals durfte man auf der Straße nicht Kurdisch reden miteinander. Ich sprach sowieso kein Kurdisch, aber die Kurden durften es eben nicht. Ja, und dann sind wir beim ersten, wenn Sie so wollen, bei der ersten, wie haben wir das genannt, Land mit, ja, bei der ersten großen Spalte. Also das ist schon mal eben dieses Nicht-Homogene, ja, dass eben die Türkei keine homogene, in sich homogene Bevölkerung hat. Das würde schon mal als erste wichtige Spalte anmerken. Dann auch die Natur, die politische Natur der Türkei selbst, ja, Türkiye Cumhuriyet, die türkische Republik, ist ja auch etwas, was letztlich aus einem Krieg heraus, aus einem Befreiungskrieg heraus entstanden ist, aber nicht, weil sich drei weise Männer aus dem Morgenland irgendwo in Sivas oder in Ankara oder in Samsun getroffen haben, sondern es waren Militärs, die beschlossen haben, wir können uns von den Griechen hier nicht so einkochen lassen, wir können uns von den Italienern nicht den Südosten wegnehmen lassen und die Franzosen sollen nicht Urfa und Marasch besetzen, sondern es waren Militärs, die beschlossen haben, wir müssen die Reste des Osmanischen Reiches retten. Das ist Anatolien und das bisschen, was noch von dem europäischen Thrakien übrig ist. Und wir müssen versuchen, dass wir daraus irgendwas machen. Und sie haben es geschafft, den Krieg zu gewinnen und eine Republik zu gründen. Was ich aber damit sagen will, ist, dass es von Anfang an geprägt war natürlich durch Militärköpfe. Mustafa Kemal war ein Militär. Und es war immer das Militär, und das ist dann letztlich die zweite große Spaltung in der Türkei, es war immer das Militär, das als Wächter der Republik aufgetreten ist und nicht in erster Linie als Wächter der Demokratie, sondern als Wächter dieser kemalistischen, republikanischen Idee. Das ist extrem wichtig. Und gerade jetzt wo wir 10 Jahre Erdogan in Anführungszeichen gefeiert haben, also zumindest begangen haben, müssen wir feststellen, dass sich eben seit der Machtübernahme durch die AKP im Jahr 2002 auf diesem Feld wahnsinnig viel getan hat. Als ich anfing in Istanbul im Juni 2011, einen Monat später, trat der gesamte Generalstab zurück. Und alle schrien, jetzt hat Erdogan sein Ziel erreicht, er hat jetzt die Armee unter der Knute und jetzt kann er machen, was er will. Ich kann mich erinnern, wir haben heftig darüber diskutiert in Istanbul und wir kamen zu dem Schluss, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachtet, muss man es mal so sehen, dass es eigentlich ein Schritt zur Normalisierung, zur Demokratisierung. Denn das, was wir in Deutschland niemals akzeptieren würden, niemals, dass die Bundeswehr, das Militär in mehr oder weniger alle wichtigen Fragen ständig reinredet und nicht nur das, auch reinregiert, ganz konkret mit 3,5 Putschen. Ja, also zwei waren sehr heftig und der von 1971, das war nicht so ganz. Und der von 1997, da wurde eben Necmettin Erbakan vom Militär mit ziemlich drastischen Worten und auch drastischen Mitteln einfach aus dem Amt gefegt. Also dieses Übergreifen, was anderes ist es ja nicht, was das Militär gemacht hat, das wäre für jede Demokratie hier in Westeuropa absolutes No-Go. Und das ist letztlich im Sommer 2011 zu einem, finde ich, hochinteressanten Zwischenstand gekommen. Ich weiß nicht, ob es schon ein Abschluss ist, aber Zwischenstand, dass eben der Generalstab zurückgetreten ist und eben nicht mit der Flinte oder mit Kanonen gewunken hat und gesagt hat, uns passt die ganze Regierung Erdogan nicht, uns passt die ganze Richtung von AKP nicht. Das wurde ja alles versucht. Das wird ja nachher auch alles noch erläutert. Ich verlasse mich mal auf euch, ne? Ja, ihr werdet da näher drauf eingehen. Ich bin ja hier nur der Anreißer sozusagen. Jedenfalls ist das die zweite große Verwerfung, nämlich die Rolle des Militärs in der Demokratie in der Republik Türkei. Das ist wahnsinnig wichtig. Und da bin ich der Meinung, wir können uns darüber nachher streiten, wenn ihr wollt, dass da eine gewisse Normalisierung einfach eingesetzt ist, angefangen hat mit Erdogan 2002. Natürlich darf man nicht außer Acht lassen, das steht auch hier bei mir als nächstes Stichwort. Deswegen habe ich es auch eingeführt, weil die Kommentare ja damals in diese Richtung gingen. Erdogan habe jetzt sein Ziel erreicht. Ministerpräsident Erdogan hat sich natürlich in den 10 Jahren auch entwickelt. Ja, wer alt genug ist und sich erinnern kann und sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass er mal sehr laut von Bajonetten und Soldaten und Minaretten gesprochen hat. Ich kann, wenn Sie wollen, das Zitat einfach mal vorlesen, aber nur wenn Sie wirklich wollen. Und er ist ja deswegen auch eingeknastet worden für 10 Monate. Und angeblich, so sagen manche Biografen, es gibt nicht so furchtbar viele, aber die wenigen, die es gibt, die sagen es, habe er in dieser Zeit schon einen gewissen Läuterungsprozess durchlaufen. Er war ja lange Jahre Bürgermeister von Istanbul und hat, so wird ihm bescheinigt, damals einen guten Job gemacht. Ich meine, dass er dann dreimal hintereinander mit immer wachsender Mehrheit zum Regierungschef gewählt wurde, das hat ja eine gewisse Bedeutung. Also das Volk und die Wähler, wenn sie so wollen, trauen ihm in gewisser Weise was zu. Aber in diesen 10 Jahren, und ich kann jetzt zumindest von den 1,5 Jahren sprechen, die ich jetzt fest da bin, stelle ich fest, dass der Mann auch unglaubliche Allüren entwickelt. Also wirklich so fast schon osmanische Allüren entwickelt. Er mischt sich in unglaublich viele Dinge ein, die ihn eigentlich als Regierungschef nichts angeht. Beispielsweise hat er neulich sich zu einer Seifenoper geäußert. Da geht es, die heißt Muhteşem Yüzyıl, die glorreichen 100 Jahre. Und da gefiel ihm nicht, also er hat sich nicht geäußert über die Dekolletés. Die sind mit der Zeit sowieso kleiner geworden. Am Anfang hat man deutlich mehr Brust gesehen bei den Frauen. Inzwischen ist das relativ hochgeschlossen. Nein, er hat sich darüber ausgelassen, dass der Sultan, der großmächtige Sultan Süleyman, nicht so dargestellt wird, wie er es gern hätte. Nämlich reitend, schwitzend, möglicherweise nach Pferde riechend im Sattel, der ständig irgendwelche Truppen inspiziert, Länder erobert und großartig ist, sondern der ist hauptsächlich unterwegs im Palast und redet viel mit seinen Frauen. Also mir persönlich ist das sympathisch, dass er mit seinen Frauen redet. Aber Erdogan fand das nicht gut und einer seiner diensteifrigen Parteimitglieder hat dann auch gleich eine Gesetzesvorlage auf den Weg gebracht, dass also in Zukunft die Verunglimpfung und die falsche Darstellung von historischen Figuren unter Strafe gestellt werden soll. Das ist natürlich, Ich meine, aus unserer europäischen Sicht, da fällt der Baumgarten. Aus unserer europäischen Sicht ist es natürlich absolut unmöglich, denn es gibt ja nicht nur die Journalisten, denen man eine gewisse Freiheit, vielleicht sogar Narrenfreiheit zugestehen muss, weil es eben die Meinungsfreiheit gibt, sondern es gibt ja auch die Freiheit der Wissenschaft. Das heißt, Wissenschaftler dürfen auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen über eine historische Figur, und das ist ja auch der Fall. Ich meine, wenn man jetzt unterschiedliche Turkologen nimmt, wie die sich Gedanken machen, welche Gedanken die sich machen über das Osmanische Reich, dann, ich meine, darin liegt ja der Glanz der Wissenschaft, dass man eine Diversität hat und eine Vielfalt. Aber das sind so Allüren, die in der AKP Raum greifen, nicht zuletzt eben auch wegen Herrn Erdogan, dass man eben versucht, diese glorreiche Vergangenheit zu glorifizieren und zu verklären und letztlich irgendwo auch, glaube ich, bereit ist, eine gewisse Geschichtsklitterung zu betreiben, um den eigenen Stern noch ein bisschen mehr zum Glänzen zu bringen. Das ist schon ein Vorwurf, den sich Herr Erdogan nach 10 Jahren Regierungstätigkeit gefallen lassen muss. Andererseits gibt es sehr, sehr viele auch kritische türkische Kolumnisten und Zeitungsleute und Journalisten, die ihm durchaus zugestehen, dass er eben nach Atatürk der einflussreichste Türke der türkischen Republik ist. Er hat in diesen 10 Jahren einfach unheimlich viel geschafft. Also nehmen wir jetzt einfach mal die wirtschaftliche Entwicklung. Da hat sich das Bruttosozialprodukt mehr als verdreifacht unter seiner Regierung, in seiner Regierungszeit. Und das Pro-Kopf-Einkommen in Dollar ist heute bei knapp 12.000 mehr als vervierfacht. Ja, das sind also schon ganz beachtliche Leistungen. Die Türkei steht heute, was die Weltwirtschaften angeht, an 16. Stelle. Und ist furchtbar ehrgeizig und will bis zum Jahr 2023, 100 Jahre Republik Türkei, unter die Top 10 gelangen. Und wenn ich mir die Bauwut angucke, nicht nur in Istanbul, sondern überall in der Türkei, und die Bauindustrie ist ein wichtiger Indikator für die Wirtschaft, darf es nicht alleine sein, siehe Spanien, ja, das war Bauen und Immobilien und Spekulation und heute großes Elend und Jammertal. Aber ich denke, ich kenne jetzt Spanien nicht gut, aber ich kenne eben viele arabische Länder gut. Und ich denke, dass die Türkei viel, viel breiter aufgestellt ist. Dass die Türkei, die haben ja nicht ohne Grund Grundig übernommen. Gehören heute mit der Firma Vestel zu einem der größten Hersteller von Flachbildschirmen und von Elektronik in Europa. Ich zähle natürlich jetzt die Türkei mal mit dazu, also im europäischen Raum. Die Türkei stellt eigene Autos her, in Lizenz meistens, ne? Peugeot und weiß nicht, was noch alles gebaut wird. Also jedenfalls, sie haben kein eigenes, sondern es sind alles Lizenzdinger. Fiat ist da. Aber die produzieren Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Anlagenbau und vor allem Bauindustrie. In Kairo haben sie das neue Terminal gebaut, in Teheran haben sie den neuen Flughafen mitgebaut. Also die Türken sind unheimlich wief. Und wir machen manchmal Witze und fragen uns, wenn die Türkei komplett zubetoniert ist, deswegen betreiben die diese expansive Außenpolitik Richtung Nordafrika, dann kommt die Sahara dran. Also Erdogan gilt auch so ein bisschen als der Beton-Regierungschef, denn ich weiß nicht, wer schon mal in Istanbul war und regelmäßig hinfährt, das ist gigantisch. Ja, dass also fast jeden Monat ein neues großes Einkaufszentrum eröffnet wird. Und also es wird gebaut wie verrückt. Jetzt wird ein riesiger Flughafen mit 150 Millionen Passagierenkapazität am Ausgang des Bosporus im Norden gebaut. Dafür muss dann der Belgrader Wald, naja gut, man kann ja dann im Topf irgendwelche Bäumchen da neben die Rollbahn stellen. Sie merken, ich bin da auch kritisch. Ja, weil Istanbul oder auch andere Städte wie Kayseri oder Antep oder wo immer sie hinfahren, Sie finden überall diese Toki-Häuschen, das ist so dieses türkische Regierungsbauprogramm. Das sieht, wenn man 2, 3 sieht, sieht schnucklig aus. Wenn man aber davon 2000 am Stück sieht, dann ist es krass. Ja? Oder ich war vorletztes Jahr nach dem Erdbeben in Van. Eine extrem hässliche Stadt. Ich weiß nicht, wer schon mal da war. Ich kannte es bis dahin nur eben aus der Literatur. Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Städtchen keine 10.000 Einwohner, war ganz toll mit alten armenischen Kirchen und kurdischen Bauten und dieses und jenes. Das ist inzwischen alles so, viele dieser türkischen Städte in Anatolien sind inzwischen Toki, so Einheitsbauten, und das ist alles irgendwie, gut, das ist mein persönliches ästhetisches Empfinden, nicht schön. Aber verglichen mit dem, was ich so aus Ägypten kenne oder aus dem Jemen, schöner, viel schöner. Als das, was zum Beispiel in Ägypten an sozialem Wohnungsbau, gibt es ja nicht, betrieben wird, da ist die Türkei schon Toll. Noch ein zweites Beispiel für die Übergriffe der AKP in Bereiche, wo sie eigentlich nicht zu suchen hätten. Das mag jetzt witzig klingen. Es gab neulich eine Simpsons-Serie, Simpsons ist ja bekannt, in der haben der Teufel und Gott einen kleinen Dialog und Gott reicht dem Teufel einen Kaffee. Diese Serie, der ausstrahlende Sender, wurde verklagt und tatsächlich zu 20.000 Euro Strafe verurteilt, weil Gott beleidigt wurde. Also das sind so Tendenzen. Ich pick mir natürlich speziell die Spitzen raus. Wir können nachher darüber diskutieren. Das sind so Tendenzen, die mich sehr, sehr nachdenklich stimmen. Also wenn in einem Cartoon Simpsons ein töricht gemalter, rotgesichtiger Teufel von Gott eine Tasse Kaffee oder Espresso, ich weiß nicht mehr genau, was es war, nageln Sie mich nicht fest, entgegennimmt und irgendein türkischer Vater, dessen Sohn das gesehen hat und darüber sich schlappgelacht hat, den Sender verklagt und Recht bekommt. Es gibt dann noch den Versuch von einem anderen türkischen Vater, dessen Sohn das Buch Samarkand von Amin Maalouf in der Schule gelesen hat. Und dann hat sich der Vater das Buch durch. Sag mal, kennt das Buch jemand? Da geht es um Omar Khayyam, also ein alter persischer Mathematiker, Astronom, Astrologe und eben auch der Verfasser der Rubaiyat. Und ein Mensch, der dem Wein und dem Leben sehr zusprach. Und ich habe mir das Buch extra gekauft, weil in diesem Buch, so klagt jetzt der Vater, das Urteil steht noch aus, in diesem Buch beleidige Omar Khayyam Gott. Ich habe das also durchgelesen zweimal und habe die Stelle gesucht. Aber es muss an mir liegen, ich habe sie nicht gefunden. Das sind so Dinge, die mich einfach dann unheimlich nachdenklich machen, in welche Richtung bewegt sich die Türkei. Und da kommen wir zu einer ganz wichtigen Bruchlinie, nämlich die Frage nach Laizismus, Säkularismus und möglicherweise eben islamischer Staat. Ich persönlich glaube nicht, dass die Türkei auf dem Weg ist, in der neuen Verfassung jetzt ähnlich wie in Ägypten in Artikel 2 reinzuschreiben, dass die Scharia die Grundlage der Rechtsprechung in der Türkei sein wird. Das ist absolut unmöglich. Es gibt drei Artikel in der türkischen Verfassung, nämlich die ersten drei oder sind es vier? Also jedenfalls einer davon ist, dass das Prinzip der türkischen Republik, nämlich dass es ein laizistischer Staat ist, nicht geändert werden kann, nicht einmal mit einer hundertprozentigen Parlamentsmehrheit. Es gibt eben diese drei Artikel, die absolut unveränderlich sind. Und dazu gehört eben das Prinzip des Laizismus. Nun kann man natürlich argumentieren, klar, mit Worten lässt sich trefflich streiten und mit Worten ein System bereiten. Aber ich nehme Herrn Erdogan da tatsächlich in gewisser Weise auch beim Wort, der letztes Jahr in Ägypten unterwegs war und in Tunesien und in Libyen und in Ägypten von den Muslimbrüdern relativ angefeindet wurde. Ob seine Aussagen, er sei ein gläubiger Muslim, aber als Regierungschef der Verfassung eines laizistischen Staates verpflichtet und das nehme er ernst und wahr. Also er hat sich bisher eigentlich nicht in die Richtung geäußert, dass er das irgendwie ändern möchte. Und ich denke, sollte er das versuchen, käme es in der Türkei wirklich auch zu einem mindestens mittleren Aufstand. Weil es gibt doch noch sehr, sehr viele Menschen, die dieses Prinzip der Teilung von Religion und Staat, wobei das in der Türkei ja eigentlich gar nicht gegeben ist. Allein schon durch das laizistische Prinzip ist ja keine richtige Teilung da, sondern es ist ja eigentlich eine staatliche Kontrolle. Und die zuständige Behörde Diyanet ist eine der größten Behörden überhaupt in der Türkei mit über 80.000 Beschäftigten. Und neulich wurde auch der Haushalt gestrickt und es war der zweitgrößte Posten im türkischen Staatshaushalt fällt auf Diyanet. Da sind natürlich dann die ganzen Hodjas drin, die bezahlt werden, da sind die Moscheen, die unterhalten werden. Also es ist eine gigantische, große Behörde, die direkt, und das ist wichtig, die direkt an das Amt, Amt des Ministerpräsidenten gekoppelt ist, also an das Ministerpräsidentenamt. Sozusagen. Verfassungstechnisch ist diese Riesenbehörde untersteht direkt dem Amt des Ministerpräsidenten. Und insofern hat er schon durch seine Person, durch seine Aura oder vor allem auch durch seine Politik einen ganz gehörigen Einfluss darauf, was diese Behörde darstellt und letztlich auch welche Art von, wenn Sie so wollen, Chutbas, also Freitagspredigten gehalten werden. Und ich kenne jetzt die Türkei aus seit Anfang der 80er Jahre. Ich könnte jetzt nicht Stein und Bein schwören, dass die Zahl der Kopftücher dramatisch zugenommen hat. Bei Ägypten kann ich das. Da war ich als Student Anfang der 80er Jahre und das hat sich ganz dramatisch verändert, wenn ich das jetzt so vergleichen würde. Aber ganz eindeutig ist so diese, sagen wir mal, offensichtliche islamisch-konservative Tendenz natürlich heute viel deutlicher zu spüren als nach dem Putsch von 1980. Das liegt ja in der Natur der Sache. Ich meine, die AKP ist eine islamisch-konservative Partei und hat ein islamisch-konservatives Programm. Und Erdogan macht überhaupt keinen Hehl daraus, dass er eine islamisch-konservative Jugend und islamisch-konservative Zukunft will. Er ist ja selber Absolvent einer Imam-Hatib-Schule. Und unter seiner Ägide ist letztlich auch die Gleichstellung betrieben worden der Imam-Hatib-Schulen mit staatlichen Gymnasien. Also ein Abschluss an der Imam-Hatib-Schule berechtigt heute ebenso wie an einer staatlichen Schule zum Zugang einer Universität. Ja, da haben die also schon dran gearbeitet, dass da eine Gleichstellung möglich wurde. Lassen Sie mich, meine Zeit läuft nämlich ab, ne? Ja, lassen Sie mich zum Ende kommen und noch ganz kurz den Blick, weil das ist auch ganz wichtig, was die Spaltungen und die Bruchlinien angeht, einen Blick auf die Verfassung hinsichtlich der Nachbarn der Türkei. Ich sagte ja schon eingangs, die Türkei hat extrem schwierige Nachbarn. Niemand wünscht sich im Grunde solche Nachbarn. Da muss man sich echt nichts vormachen. Also wir haben das Bürgerkriegsland Syrien, die Zahl 400.000 habe ich heute zum ersten Mal gehört. Aber 200.000, das ist das, womit gehandelt wird. Das ist die offizielle, ja. Wir haben Zehntausende von Syrern, die irgendwo in Hatay, in der Provinz Hatay oder in Antep oder in Urfa sich Wohnungen angemietet haben und irgendwie über die Runden kommen. Aber das, was bisher versorgt wird von der Türkei, was in Lagern untergekommen ist, sind so zwischen 180.000 und 200.000. Aber daneben gibt es eben noch Zehntausende, die das auf eigene Kosten machen. Wir haben den Iran, ein ganz schwieriges Pflaster, auch das Verhältnis Teheran-Ankara ist schwierig. Die Türkei ist natürlich in gewisser Weise auf die Lieferung von Energieträgern, Öl und Gas aus Iran angewiesen. Und hier befindet sich die Türkei einfach in einem ganz, ganz schlechten Zustand. Die Türkei ist reich, was die Klimazonen angeht, es hat auch relativ viel Wasser, aber die Türkei hat einfach Pech in Sachen Energie. Nun könnte man mit intelligenter Energie, mit, weiß ich nicht, Erdwärme, gibt ja jede Menge topografische Verwerfungen und geologische Besonderheiten, man kann mit Wind viel machen, aber das ist Zukunftsmusik. Im Moment ist die Türkei abhängig und ich glaube, die Energie aus dem Iran macht knapp 50% aus. Und Teheran und Ankara sind nun mal Konkurrenten in der Region. Und wenn ich sage, die Türkei hat unheimlich viel Potenzial, dann möchte ich doch einen ganz, ganz kleinen, wirklich nur einen Halbsatz Schlenker machen. Es gibt nur ein Land, das meiner Meinung nach noch mehr Potenzial hätte in der Region, das ist der Iran. Ja? Iran hat die zweitgrößten Erdgasreserven, die bisher bekannt sind, die drittgrößten Ölreserven, die bekannt sind, hat eine trotz aller Repression erstaunliche Zivilgesellschaft und wahnsinnig viel Potenzial. Und man stelle sich vor, diese beiden Länder könnten miteinander. Und der Iran könnte sich wirklich entwickeln von innen heraus, ohne diese ganzen Zwänge und von außen. Da gibt es ja auch jede Menge Zwänge. Wir haben eine eigene Tagung Iran. Würde ich jetzt mal anregen an der Stelle. Aber ich komme jetzt wirklich zum Ende. Einfach mit der Feststellung, die AKP hat ja versucht, eine Außenpolitik zu betreiben, die dem Motto folgte, ja im Grunde, wenn Sie so wollen, dem alten Atatürk Motto folgte, Frieden daheim, Frieden in der Welt. Die nannten das dann eben die Null-Probleme-Politik mit dem Ausland. Der Gedanke ist der gleiche. Wir machen unser Haus in Ordnung und versuchen mit den Nachbarn in Frieden zu leben und es geht allen gut. Der Gedanke ist super, aber die Menschen sind leider Gottes Menschen und es funktioniert nicht immer. Und was jetzt gerade erreicht wurde in dieser Woche, ist wirklich ganz erstaunlich. Zum einen natürlich Herr Öcalan, als Ergebnis dieser Geheimgespräche, die nicht mehr geheim waren seit mehreren Monaten. Und das andere, was total untergegangen ist, gestern hat sich Benjamin Netanyahu offiziell entschuldigt, richtig offen entschuldigt und hat gesagt, es war ein Fehler, wir haben Fehler gemacht, Wir entschädigen die Opfer, also die Hinterbliebenen der Opfer, ich meine, die Opfer sind tot. Wir entschädigen die Hinterbliebenen der Opfer und wir entschuldigen uns für unser Vorgehen. Und das ist perspektivisch gesehen gigantisch, weil diese beiden Länder, Israel und die Türkei, die in den 70er und 80er Jahren, auch noch unter Erdogan übrigens, Erdogan war unheimlich engagiert, er hat vor der Knesset gesprochen, das ist, bei vielen ist das nicht mehr präsent. Der ist nach Israel gefahren, hat vor der Knesset gesprochen. Das Verhältnis zu Jerusalem, zwischen Ankara und Jerusalem, war richtig gut. Der Bruch kam eben nicht eben mit Mavi Marmara, der Bruch kam mit dem Krieg gegen Gaza, als Erdogan sich verladen fühlte, weil er als Vermittler aktiv war und sich eben nicht genügend berücksichtigt fühlte. Jedenfalls, das, was Netanyahu jetzt gemacht hat, eröffnet möglicherweise, also ich persönlich hoffe es, wieder Möglichkeiten, dass diese beiden Länder miteinander kooperieren. Man stellt sich mal vor, israelische Bewässerungstechnik in der Haran-Ebene. Ja, gibt es schon. Aber stellen Sie sich vor, es gibt noch mehr Da bin ich mir nicht sicher, weil die relativ clever ist, diese Bewässerung, die die Israelis betreiben. Ich weiß nicht, ob Sie mal sich irgendwelche Sachen in der Negev-Wüste angesehen haben. Die wissen schon, mit ihrem Wasser gut umzugehen. Ja, meine Damen und Herren, ich will Sie jetzt nicht länger quälen.
Ich
noch
glaube, es fühlt sich
mehrere
niemand gequält
Referenten.
hier.
Wir werden auf vieles, was ich angerissen habe, ich bin ja wie gesagt hier der Anreißer, weiter eingehen. Ich stehe Ihnen auch gerne zur Verfügung, wenn Sie mich fragen wollen. Ich bin ja noch da.